Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Thema Heiligung kam gerade. Das Stichwort Heiligung. Und das schwingt auch mit in dem, wo ich mich heute vorbereitet habe. Was ist der Mensch wert? Weltmeisterschaft liegt hinter uns, aber da gab es Zahlen. Neymar, der teuerste Fußballspieler, hat einen Marktwert von 222 Millionen Euro. Ist ein Mensch tatsächlich so viel wert? Oder ist er nicht noch viel, viel mehr wert? In Gottes Augen sind wir unendlich wertvoll. Das kann auch nicht mit 222 Millionen Euro aufgewogen werden. Wir haben gerade gesungen im ersten Lied, du bist gut zu mir. Oder auch in dem Lied Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Und darum soll es auch gehen. Diese Wertschätzung, die Gott uns gegenüber hat, der möchte ich etwas nachspüren. Und vor allem anschauen, auch wie Jesus Menschen wertgeschätzt hat, wie er mit ihnen umgegangen ist. Ich habe dazu in einem Buch ein bisschen gestöbert, mir da Anregungen geholt von einer Beate Maria Weingart. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Wertschätzung als Haltung, gut mit sich und anderen umgehen. Ich habe es jetzt dummerweise zu Hause liegen gelassen, sonst hätte ich es euch gezeigt. Das ist ein ganz neues Buch, die ist in diesem Jahr rausgekommen und ich fand es sehr hilfreich. Ein Wort ist mir zum Thema Wertschätzung, ein Bibelwort ist mir gleich in den Sinn gekommen. Dieses Wort ist für den Gottesknecht, aber wir dürfen es auch auf uns anwenden. Jesaja 49, Vers 5. Das Wort liebe ich, denn es ist nicht nur für Jesus geschrieben, für den Gottesknecht, sondern auch für uns. Ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Ich bin vor dem Herrn wertgeachtet. Das ist ein felsenfester Grund, auf dem wir stehen. Aber wie lebe ich jetzt mit diesem Wort? Wie setze ich das um in meinen Alltag? Wie schätze ich mich selber ein? Was ist mein Selbstwert? Mein eigener Wert? Nicht die 222 Millionen von Neymar, sondern wirklich, wo stehe ich? Wie sehe ich mich im Vergleich zu anderen Menschen? Und da gibt es manchmal Situationen, wo ich mir schwer tue, wo manche Menschen sich schwer tun. Denn es gibt Eltern, die sagen, dich haben wir gar nicht gewollt, du bist ein Unfall. Also das hatten wir gar nicht geplant. Außerdem stört das alles unsere Pläne. Wir hatten was ganz anderes vor. Und das Kind, und ich staune, dass es viel mehr Kinder sind, als ich je gedacht habe. Ich weiß von den Archehäusern, die viel mit solchen Kindern zu tun haben, ungewollt. Der Selbstwert ist im Keller. Ich bin nichts wert. Ich bin ja gar nicht mal gewollt. Du störst. Das ist Missachtung. Das ist das Gegenteil von Wertschätzung. Und wenn wir in die Nachrichten schauen, dann sehen wir, wie voll die Nachrichten sind von Missachtungen an Kindern und Erwachsenen. Bei Gott ist es ganz anders. Die Menschen, wenn da Missachtung ist, dann kann der Missbrauch auch sehr schnell folgen. Das ist dann gar nicht mehr weit. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Und wie gut, dass wir unseren Herrn haben, dass wir da einen festen Stand haben, wertgeachtet, geschätzt, geliebt, geachtet. Aber Gottes Volk hat diese Wertschätzung, die Gott ihm entgegengebracht hat, nicht unbedingt umgesetzt, nicht unbedingt erwidert. Gottes Volk hat ihn bitter enttäuscht. Und es hat Gott auch angeprangert, dass sie andere Götter verehrt haben, Zauberei, Ungerechtigkeit, dass sie politische Bündnisse geschlossen haben, die das Land ausgeblutet haben, dass im Grunde sie misstrauisch waren gegen Gott, dass sie dieses wertschätzend von Gott weggeworfen haben. Und darum ruft Jesaja zur Umkehr auf, um das Unheil abzuwenden. Und er kündigt an, dass Gottes Gericht kommen wird. Aber Gott liebt sein Volk. Und im Jesaja-Buch ab Kapitel 40, da sieht man, wie Gott um sein Volk ringt, weil er es liebt, weil er es wertschätzt und achtet, wird er den Knecht schicken. Und dieser Knecht, der Gottesknecht, wir wissen ja, dass es Jesus Christus, dass von Jesus Christus die Rede ist, der ist in Gottes Augen wertgeschätzt und wertgeachtet und Gott ist seine Stärke. Wenn wir jetzt genauer hinschauen auf diesen wertgeachteten Knecht Jesus, wie er den Menschen begegnet, dann sehen wir, wie da unbedingte, also an keine Bedingungen geknüpfte Wertschätzung da ist. Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Da begegnet Jesus der stadtbekannten Sünderin. Jesus saß mit einem Pharisäer beim Abendessen, als eine Frau hereinkam. Lukas 7, 36 bis 50. Die Frau salbte seine Füße. Er ließ sie gewähren, obwohl er ja wusste, wer sie war und obwohl er diese abschätzigen Blicke um sich herum sah. Und der Gastgeber dachte, also wie kann denn der bloß? Er lobte diese Liebestat der Frau. Und er hat sie weggeschickt mit den Worten, deine Sünden sind dir vergeben. Wertschätzung war nicht nur die Bereitschaft Jesu, dass er die Wertschätzung, die die Frau ihm entgegenbrachte, geachtet hat und angenommen hat, obwohl er wusste, dass es sich um eine stadtbekannte Prostituierte handelte. Wertschätzend war dann auch, dass er sie verteidigte und dass er ihr damit Würde gab und einen Wert. Die Umsitzenden, die gaben dieser Frau keinen Wert. Und in ihren Augen hatte diese Frau auch vor Gott keinen Wert. Die Frommen zu Jesu Zeiten, die waren auf Abgrenzung bedacht. Abgrenzung, das bringt Menschen dazu, sich gegenseitig einzuschätzen. Bist du einer von unseren oder gehörst du zu den anderen? Und je nachdem, wie diese Einschätzung ausfällt, achtet man ihn oder man missachtet ihn. Man nimmt ihn herein oder man macht eine Grenze und sagt, du bist draußen. Da fällt mein Urteil und entweder achte ich ihn oder missachte ihn. Ganz einfach. Und das machen eben alle so. Das machen wir sogar in den ersten paar Sekunden so, wenn wir einem Menschen begegnen. Es geht gar nicht anders. Aber wir müssen uns dessen bewusst werden, was da abläuft in unserem Inneren und wie wir auf Menschen zugehen. Ich habe ein anderes Beispiel, wie Jesus mit Menschen umgeht, aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Da ist es dieser hohe Zollbeamte. Wir kennen die Geschichte Zachäus. Und für die Frommen war es klar, wer mit dem Feind kollaboriert, nee, der ist out. Der gehört nicht zu uns, der ist draußen. Der ist unrein, der darf auch gar nicht in den Tempel. Wir sind die Guten, wir sind die, die den Tempel dürfen, wir sind die, die in die Nähe Gottes dürfen. Aber der da, nie. Zachäus wusste das. Und darum stieg er auf einen Baum, um wenigstens ein klein wenig von diesem Reiseprediger Jesus zu erhaschen. Und Jesus nahm ihn in diesem dichten Laub nicht nur wahr, sondern begrüßte ihn mit Namen. Er teilte ihm mit, dass er bei ihm, dem Zöllner, zu Gast sein wollte. Dadurch hat er diesem Zachäus eine ungeheure Wertschätzung eingeräumt. Und dieses persönliche Interesse, das Zachäus an Jesus hatte, hat er erwidert. Hat die Barriere der Unreinheit niedergerissen. Es hat Jesus nicht gehindert, auf Menschen zuzugehen. Und bei Zachäus, da löste das eine sehr positive Resonanz aus. Er startete eine richtige Wiedergutmachungskampagne. Und das beweist, dass die Wertschätzung, die er selbst erhalten hat, dass er die gleich weitergegeben hat. gleich an seine Mitmenschen weitergibt. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt's heraus, sagt ein Sprichwort. Und das bezieht sich auch auf die Wertschätzung, die wir anderen Menschen entgegenbringen. Es gibt noch viele Bibelstellen, und wenn wir mal unter dem Thema das anschauen, wie achtet Jesus die Menschen, wie achtet er die Ehebrecherin in Johannes 8, Vers 1 bis 11, wie geht er mit ihr um? Wie geht er auf sie ein? Im Gegensatz zu den Frommen der Zeit. Denn sie war ja diejenige, die in der heißen Mittagshitze los musste. Was das bedeutet, haben wir in den letzten Wochen mitgekriegt. Und da geht sie hin und holt Wasser am Brunnen, weil sie niemandem begegnen will und keine blöden Blicke sehen will und keine blöden Bemerkungen hören will. Weil sie merkt, sie ist nicht wertgeachtet. Und was macht Jesus? Er spricht sie an. Er bittet Wasser von ihr. Der reiche junge Mann. Ein gutes Beispiel, wie Jesus nicht nur sagt, ja, ist ja alles gut, ist alles prima, du bist ja toll vor Gott. Er legt den Finger auch auf die Defizite. Nicht nur so Aya Popaya, als dieser reiche junge Mann kommt und sagt, ja, ich will dir nachfolgen. Ja, da sagt er ihm, da ist was, was dein Leben noch festhält. Du hast noch einen Götzen, du hast noch irgendwas, was du in deinen Händen hältst, was du nicht loslassen willst. Und das musst du zuerst loslassen. Verkaufe deinen Besitz. Für Jesus stand der Mensch, seine Würde, sein Wert, seine inneren Bedürfnisse im Vordergrund. Darum darfst du, trotz aller Defizite, die du mitbringst, dieses Wort des Jesaja für dich persönlich nehmen. Bist wertgeachtet vor dem Herrn und dein Gott ist deine Stärke. Auch wenn dein Leben Narben hat. Und ich glaube, kaum einer geht durchs Leben, ohne Narben zu bekommen. Jesus kann sie heilen. Er gibt dir bedingungslose Wertschätzung, ohne dass du Leistung und Erfolg bringen musst. In unserer Welt, da ist es nicht so weit her mit der Wertschätzung. Achten wir denn die Bedürfnisse des anderen? Sehen wir den anderen? Eine kleine Szene aus dem Supermarkt. Steht man in der Schlange und ein Junge hat den Korb der Mutter und schiebt den immer vor und zurück und vor ihm steht eine ältere Dame. Der schiebt diesen Einkaufskorb in die Hacken. Die dreht sich um und sagt, du Junge, das tut mir weh, wenn du mir den Einkaufskorb da in die Hacken schiebst. Kannst du nicht aufhören, bitte? Man guckt sie an, sie dreht sich dann wieder nach vorne und zack, hat sie schon wieder den Einkaufswagen in den Hacken. Sie dreht sich wieder um und wendet sich jetzt an die Mutter. Entschuldigung, also das geht nicht. Also das tut mir weh in meinen Hacken, wenn ihr Junge mir den Einkaufswagen da reinschiebt. Können Sie ihm nicht sagen, dass er damit aufhören soll? Ja, haben Sie sich mal nicht so. Kinder müssen sich ja schließlich entfalten. In der Reihe steht hinter der Frau aber jemand, der hat ein Glas Honig gekauft. In aller Seelenruhe dreht er sein Honigglas auf und schüttet den Honig der Frau über den Kopf. Ach, ich hatte den Wunsch, mich zu entfalten. Die anti-autoritäre Erziehung in den 70er Jahren hat uns nichts Gutes getan. Und auch in die christlichen Kreise ist es eingebrochen. Und wir brauchen uns da gar keine Illusionen zu machen. Auch wir haben von diesem Gift was aufgesaugt. Klar, wir wollen nicht zurück zu Drill und Druck. Das ist klar, das wollen wir nicht. Wie meine Mutter noch erzogen worden ist und wie, ja, so in manchen Dingen mein Vater auch eine harte Hand hatte. Das wollen wir nicht weitergeben, das ist richtig. Aber wir dürfen dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und egoistische und egozentrische Kinder erziehen, die dann nur noch ihre eigenen Bedürfnisse sehen und nicht mehr die von anderen Menschen. Kinder müssen lernen, auch die Erwachsenen wertzuschätzen. Sie brauchen klare Regeln und Vorgaben. Und wenn sie dann die Verbote der Eltern übertreten, dann müssen Konsequenzen folgen. Wenn sie aber lernen, ach, ich muss ja meine Mutti nicht ernst nehmen. Was die sagt, oh, kann ich auch sein lassen. Dann lernen sie respektloses Verhalten. Da machen Kinder die Erfahrung, dass sie Anweisungen und die Signale der Eltern nicht beachten müssen. Und wir als Eltern haben uns das selbst eingebrockt. Ich weiß, wenn ich Kinder gehabt hätte, ich hätte sie garantiert verzogen. Ich hätte garantiert den Kindern ihren Willen gelassen, weil das mir zu viel Stress gewesen wäre, jedes Mal zu sagen, nein, das machst du nicht und so geht's nicht. Weil ich es nicht brauchen kann, wenn Kinder quengeln. Und weil ich harmoniebedürftig bin, weil ich mir sage, ja, die sollen doch machen, was sie wollen, dann habe ich meine Ruhe. Das sind die Dinge, die dann der Grund sind dafür, dass man nicht konsequent ist. Schauen wir mal in die Familie Meier. Da sagt die Mutter oder auch der Vater, die geben jede Menge Anweisungen und setzen Grenzen, aber alles mit Worten. Wenn sie dann sagen, Mensch, ihr müsst euer Kinderzimmer aufräumen, da liegt wieder so viel Spielzeug rum oder so viel Klamotten, räumt mal auf. Wenn sie es nicht machen, passiert nichts. Vielleicht brummelt die Mutter ein bisschen oder tottert ein bisschen, aber das ist auch schon alles. Also lernen sie, ich muss das nicht machen. Es passiert nichts Schmerzliches für mich. Dann haben aber diese Kinder immer wieder mal die Gelegenheit, bei den Großeltern zu Besuch zu sein. Und da wissen sie, dass Oma und Opa sich ihre Wünsche anhören, aber letztendlich dann entscheiden, wie sie es wollen, wie sie meinen, dass es für die Kinder das Beste ist und wie sie es für richtig halten. Also, sie nehmen wahr, dass die Großeltern sie ernst nehmen und häufig auf ihre Bedürfnisse eingehen, aber die Großeltern erwarten auch, dass sie von den Kindern ernst genommen werden. Und da sehen die Kinder, dass die Erwachsenen tun, was sie ankündigen. Das weiß ich von meiner Mutter, wenn ich da gequengelt habe, irgendwas Nein war Nein und es blieb auch Nein. Selbst wenn ich dann hintenrum bei meinem Vater was erreichen wollte, die beiden, die haben sich immer abgesprochen, Nein blieb Nein. Also, das nehmen die Kinder wahr bei den Großeltern. Das ist zwar schwierig für sie manchmal, so am Anfang, am ersten Tag braucht es ein bisschen Umstellung, aber dann fühlen sie sich bei den Großeltern nämlich sehr wohl. Es gibt wenig Diskussionen und kaum Streit. Es sind klare Regeln da. Das mutet den Kindern manches zu, aber das gibt ihnen auch Sicherheit. Und es vereinfacht und entspannt das Zusammenleben. So für Kinder und für Erwachsene. Neulich stand in der OZ, die Großeltern sind die entspannteren Eltern. Wir haben weniger Spannung, die Eltern sind immer noch im Stress mit dem Beruf. Wenn dann die Kinder größer werden und das gelernt haben, dann kommt ja die nächste Hürde. Ein junger Mann, der zu Hause nicht gelernt hatte, sich einzufügen, der bekam in der Lehre dann auch immer mal wieder harsche Rückmeldungen von seinen Kollegen. Klar, das blieb dann nicht aus. Zu Hause bei den Eltern beklagte er sich, dass er gemobbt wird. Das heißt, er machte sich zum Opfer. Nicht zu demjenigen, der sich ändern musste. Das schob er dann von sich weg. Die Erwartungen der Umgebung, dass er denen gerecht wird, das war für ihn gar nicht im Blick, sondern ich bin Opfer. Und das Problem war, dass Vater und Mutter ihm jahrelang erspart hatten, sich in so einen vorgegebenen Rahmen einzufügen, wie es eine Lehre eben ist, und Anordnungen zu befolgen. Und das musste er in der Lehre mühsam lernen. Und natürlich hat er dann seinen Eltern gedroht, dass er die Lehre abbricht. Und die waren natürlich in heller Aufregung, denn das war ja schon x-mal passiert in der Schulzeit, schon x Schulen gewechselt. Und dadurch hatte er gelernt, wenn es Probleme gibt, dann haue ich ab. Irgendjemand wird mir ja dann schon ein Schlupfloch aufmachen und dann geht das wieder. Das handelt sich hier um eine Sozialisierung, für die der junge Mann eigentlich gar nicht so viel kann. Entscheidend ist, dass ihm in der Kindheit und Jugend von den Eltern offenbar zu wenig Einfügung und Respekt abverlangt wurden. Und die Konsequenzen seines Tuns, die musste er häufig nicht tragen. Die Eltern halfen ihm aus der Patsche. Da kann natürlich kein Durchhaltevermögen, keine Belastbarkeit und keine Einschätzungskompetenz trainiert werden, dass man sich selber einschätzen kann, was man kann. Und im öffentlichen Raum, da merken wir ja auch, wenn wir unterwegs sind, wie die Wertschätzung verloren geht. Und die Frage, warum? Wegen unserem Egoismus. Die Bibel nennt es ganz einfach Sünde des Egoismus. Wer vor allem um sich selber kreist, kann nicht wirklich aufmerksam und einfühlsam anderen Menschen begegnen. Da sind wir herausgefordert. Sind wir aufmerksam? Sehen wir die Bedürfnisse des anderen? Sehen wir seine Befindlichkeit, seine Hoffnungen, seine Erwartungen, seine Kümmernisse? Und merke ich, wie der andere, wie die Körpersprache des anderen ist? Prüft euch mal, wie es euch hier miteinander in der Gemeinde geht. Ein älterer Herr, dessen Gesundheit schlechter wurde, der hat sich angewöhnt zu sagen, wenn man ihn fragte, wie geht's dir, zu 90% gut. Dann hat er gesehen, wie die Leute darauf reagieren. Und wenn jemand sagt, ach, das ist ja schön, ja, in unserem Alter kann man ja nicht mehr erwarten, dann hat er gemerkt, na, die Leute wollen nicht wirklich wissen, wie es mir geht. Die lassen sich mit dieser Antwort, geben sich mit dieser Antwort zufrieden. Es gab aber auch welche, die sagten, ja, und die anderen 10%? Und dann konnte er, je nachdem, abschätzen und beantworten, was er noch sagen wollte. Gott, es gibt ein Buch, das heißt Generation beziehungsunfähig. Wenn das schon in einem Buch als Titel steht, das ist schon bedenklich. Da schildert der Autor Michael Nast in schonungsloser Offenheit, dass die Tendenz zur Ich-Bezogenheit mit einer Haltung der Wertschätzung im Grunde nicht in Einklang zu bringen ist, unvereinbar. Wenn man danach strebt, von anderen Menschen Bestätigung zu bekommen, Bewunderung, hat es die Folge, dass man diese Menschen für seine eigenen Ziele benutzt und nicht die Bedürfnisse des anderen wahrnimmt, dass man sie instrumentalisiert. Wir haben auch jetzt in unserer Gesellschaft ganz viele Möglichkeiten durch die Mobiltelefone und es ist ja auch super und toll, dass man da sehr viel mehr miteinander kommunizieren kann. Aber eigenartigerweise hilft es nicht, eine Tiefe der Kommunikation zu finden, die wir ja eigentlich wollen. Wir wollen wirklich wissen, wie es dem anderen geht, um für ihn beten zu können, um mitzutragen, einer trage des anderen Last. Aber die Gelegenheiten, dass man Links teilt, dass man Kurznachrichten schreibt, wie geht's dir, gut, dann okay, tschüss, so in Kurzform. Ich meine, ich benutze auch WhatsApp auf jeden Fall und das ist eine tolle Sache. Aber wenn das so an der Oberfläche bleibt, werden wir arm. Man braucht trotzdem das persönliche Gespräch und die Begegnung. Das Problem, dass wir eben diesen persönlichen Kontakt nicht suchen, das ist ja manches Mal, dass es nicht so ganz leicht ist mit unseren Mitmenschen. Wir selber haben Ecken und Macken und der andere ja auch. Und wenn man sich dem aussetzt, das kann schon wehtun. Und da wollen wir uns oft davor schützen. Und dann kann es sein, dass eine Familie in der Gaststätte sitzt und jeder hat sein Handy vor der Nase. Und ich dachte, ich sehe nicht recht. Ich habe Urlaub gemacht und am Nebentisch die vierköpfige Familie haben nicht miteinander gesprochen. Ach hier, guck mal da, was ich fotografiert habe. Ist das ein Gespräch? Es ist Ablenkung. Und wir wollen wirklich uns fragen, wo können wir helfen, einander helfen, uns selber korrigieren, dass wir mehr wieder in die Wertschätzung kommen, wirklich den anderen sehen und achten. Wie übe ich das? Wir können als Christen ja tatsächlich den Unterschied machen. Wir können das ausdrücken. Die einen machen es mit einem Geschenk und einem Blumenstrauß und einer Pralinenschachtel. Aber materielle Zuwendung, die können niemals Worte der Wertschätzung ersetzen. Und auch Liebesdienste, so wertvoll sie sind, sollten nicht der Ersatz sein für liebevolle Worte. Sag doch den Menschen, die du lieb hast, dass du sie lieb hast. Sie hören es gerne. Auch ältere, Kranke. Ich merke es jetzt, ich muss immer wieder ermutigen, wenn ich zu Hause anrufe bei meiner Mutter, Mutti, das hast du gut gemacht. Na, das war doch ein toller Tag heute. Und ich muss viel mehr oder möchte viel mehr ermutigen, als ich es früher gemacht habe. Und anerkennen und wertschätzen. Und das muss man auch üben, damit es genauso selbstverständlich wird wie unsere Bitten, unser Nörgeln, unsere Kritik, die uns doch so schnell von den Lippen kommt. Ich danke dir sehr. Hast du toll gemacht. Vielen Dank. Ich bin froh, dass Sie mir dabei geholfen haben und so weiter. Danke, liebe Karin, dass du mir einfach ein Glas Wasser gebracht hast. Es ist nichts Großes, aber das war in dem Moment meine Hilfe. Wie kann ich Ihnen danken für dies und jenes, dass wir uns solche Sätze immer wieder, dass die ganz leicht von unseren Lippen kommen. Ich bewundere Ihre Fähigkeit, oder ich bewundere, wie du diese Situation gemeistert hast, mit Hut ab, wie du das geschafft hast. Mein Kompliment, dass Sie da so sicher mit, was weiß ich, Computer umgehen oder sonst was. Oder dass man anerkennt, eine Leistung, eine Fähigkeit oder ein Verhalten bei anderen anerkennt. Ich finde es prima, dass Sie das und das so und so machen. Mein Respekt, wie du damit umgegangen bist. Oder Sie haben eine wunderbare Gabe. Wie du das gemacht hast, alle Achtung. Oder auch, ich schätze es sehr. Wertschätzung kann man auch für Wesenszüge bei anderen Menschen ausdrücken. Ah, du hast eine ganz besondere Fähigkeit. Du kannst mich so ermutigen. Das macht so Freude, mit dir zusammen zu sein. Du bist einfach ein großer Ermutiger. Oder es ist für mich eine große Hilfe, wenn ich mit dir über die und die Sache spreche oder wenn ich zu dir komme. Oder auch Menschen in ihrem So-Sein, in ihrem Dasein unterstützen, ihnen sagen, ich fühle mich wohl bei dir. Ich fühle mich wohl in deiner Nähe. Ohne dich wäre mein Leben viel ärmer. Es ist schön, dass es dich gibt. Du bist ein echter Lichtblick für mich. Du bist sehr wertvoll für mich. Du bereicherst mein Leben. Diese Sätze, ich muss gestehen, dass ich sie nicht sehr oft sage, aber dass ich es mir vorgenommen habe und immer wieder neu mal so ein Ausrufezeichen setze, dass ich andere ermutigen möchte. Und es gehört zum Beglückendsten, wenn man einem Menschen solche Worte sagen kann. Weil Jesus uns brutto wertschätzt und annimmt, dürfen wir diese Wertschätzung weitergeben. Wie wäre es, wenn ihr heute jemandem in der Gemeinde so einen Satz sagt? Einer Person, mindestens hier. Und wenn ihr nach Hause geht, überlegt ihr, na, wer kann denn noch eine Ermutigung gebrauchen? In meiner Umgebung, bei den Bekannten, die Freunde, die Nachbarn, die Kollegen. Wer braucht sowas? Und seid nicht sparsam, denn ihr werdet selbst reich beschenkt. Jesus war auch nicht sparsam. Er hat reich geschenkt, er hat sich selbst gegeben. So viel müssen wir nicht tun, aber er hat sein Leben für seine Freunde gelassen. Welch großartiges Dankeschön für ihn, wenn wir ein klein wenig weitergeben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, unser Gott, nun schenk es, dass unser Leben eine Antwort sein kann auf dein Handeln an uns. Dass der gute Ton deiner Barmherzigkeit in uns fortklingt und sich in wertschätzenden Worten und Taten ausdrückt. Mach uns barmherzig, wie du barmherzig bist. Wir bitten dich für alle Menschen, die am Rande leben und es gewohnt sind, unbarmherzig übersehen und gering geachtet zu werden. Für alle, denen vor der Zukunft graut und die Angst haben vor dem morgigen Tag, erbarm dich ihrer und mache Menschen willig, ihnen zu helfen. Wir bitten dich für die vielen Eheleute, die nicht mehr miteinander reden können, und für die Kinder, die mit ihren Eltern nicht mehr zurechtkommen. Hilf ihnen, sich gegenseitig wieder wertzuschätzen, sich anzunehmen und zu vergeben. Lass neu Vertrauen wachsen, damit sie wieder zueinander finden. Wir befehlen dir deine Gemeinde an, hier und in aller Welt. Erhalte sie in deiner Wahrheit und in der Liebe, dass wir allen Menschen mit Wertschätzung begegnen und sie achten. Gib treue Hirten und Lehrer, die denen die Predigen gibt Vollmacht zu glaubwürdiger Verkündigung. Sei mit allen, die um deines Namens willen leiden und verfolgt werden. Du kennst sie alle mit Namen, auch wenn sie in ihren Gefängnissen von der Welt vergessen sind. Stärke und tröste sie durch deine Nähe und behalte sie in Angst und Bedrohung bei dir. Sei mit allen Männern und Frauen, die Verantwortung tragen für die Geschicke in dieser Welt. Schenke den Politikern aller Parteien und Länder Weisheit und Einsicht, damit sie tun, was zum Frieden dient. Gib, dass einer dem anderen mit Wertschätzung begegnet. Für alle Angefochtenen und Verzweifelten, für die Kranken, Einsamen, Traurigen und Mutlosen bitten wir dich. Schenke ihnen neue Hoffnung und die Gewissheit, dass du sie liebst. Herr, du kennst uns. Du weißt, was uns bedrängt. Gib uns Glauben, der dir vertraut. Sei du unsere Mitte und unser Ziel, dass unser Leben von deiner Herrschaft erfüllt werde. Amen.